Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Melli Schütze.
Willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe, dem Nushu Real Talk. In dieser Reihe werden wir verschiedene Facetten der aktuellen Herausforderungen beleuchten, Einblicke in diverse Transformationsbereiche geben, nachhaken, einordnen und natürlich Antworten für dich suchen. Und das machen wir gemeinsam mit echten Expertinnen, die nicht nur fachlich glänzen, sondern mit Nushu auf ganz besondere Weise verbunden sind. Den Start der neuen Nushu Real Talk-Reihe macht keine geringere als Nushu Advisory Member Christiane Brandes-Fiesbeck. Sie ist Senior Executive Advisor for Social Sustainability Strategy, HR Tech, Digital Leadership und Future of Work. Connecting the Dots. Unter diesem Motto begleitet die geschäftsführende Gesellschafterin der Ahoy Innovation GmbH als Strategieberaterin und systemische Coachin Senior Executives aller Fachrichtungen in Phasen der Veränderung. Die ehemalige Bertelsmann Medienmanagerin hat diverse Fachbücher und Artikel zu nachhaltiger Unternehmensführung und den Auswirkungen der Digitalisierung auf Leadership, People and Organizations verfasst. Christiane ist ausgezeichnete Handelsblatt-Autorin mit Netzwerk schlägt Hierarchie, neue Führung mit Digital Leadership, Top 99 HR-Influencerin sowie Impulsgeberin für Peers und jüngere Generationen. Und ich persönlich freue mich ganz besonders, dass sie Nushu in ihrer Rolle als Beirätin im Advisory Board schon von Anfang an begleitet und Teil der Nushu Journey ist. Liebe Christiane, wie schön, dass du heute bei uns bist im Nushu Headquarters. Herzlich willkommen.
Ja, es ist super bei euch. Ich bin das erste Mal hier. Danke für die Einladung.
Und jetzt stelle ich natürlich immer die Frage, wie trinkst du deinen Kaffee? Aber ich habe ihn dir gerade selbst zubereitet. Vielleicht sagst du es trotzdem einmal.
Also ich trinke meinen Kaffee normalerweise mit Kuhmilch, aber heute auch gerne mit Oatly oder mit anderer Milch. Also von daher bin ich da total flexibel, wie bei vielen Dingen.
Ja, wie bei vielen Dingen. Und das zeichnet dich ja auch durchaus aus. Du bist ja heute in ganz vielen Rollen hier, unter anderem als Mitglied unseres Advisory Boards, des Nushu Advisory Boards. Und ich freue mich tierisch, dass du das ausübst, schon eine ganze Weile uns begleitest, unser Wachstum begleitest und mit all deiner Kreativität, deinem Gedankenreichtum und auch deiner Liebe am Start bist. Das tut diesem Unternehmen sehr, sehr gut. Also toll, dass du da bist. Und du bist ja unsere Starterin, wenn wir über das Thema Epochenwandel und Real Talk dazu sprechen heute. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Christiane, aber beschreib doch mal so ein bisschen dein Gefühl, deine Stimmungslage in der aktuellen wirtschaftlichen Situation hier in Deutschland. Wie empfindest du es gerade?
Also erst nochmal zurück zum Intro. Ich freue mich total, dass ich von Anfang an bei Nushu dabei sein kann. Und ich gebe das genauso zurück. Es ist nicht nur so, dass ich das Gefühl habe, dass ich Nushu unterstützen kann, sondern Nushu ist für mich auch ein ganz wertvoller Baustein in meinem Leben. Kommen wir bestimmt noch zu. Und gerade jetzt zu deiner zweiten Frage. Gerade in diesen Zeiten, wo es so viele Turbulenzen gibt, wo ich seit einigen Wochen, Monaten das Gefühl habe, dass wir in ein neues Zeitalter gehen. Und zwar so richtig. Das ist nicht nur so wie vor 30 Jahren, als ich eine der ersten Mal die Digitalisierung im Medienbereich eingeführt hat, sondern ich glaube, durch diese ganzen KI-Möglichkeiten, die wir jetzt so nach und nach mitbekommen, jeden Tag eine neue Möglichkeit und dass wir sicherlich in kurzer Zeit irgendwie KI-Agenten haben, die unser Leben sortieren. Also ich glaube, ich werde in ein paar Jahren nicht mal meine Flüge selber buchen. Das macht noch die KI schon automatisch für mich, wenn die hört, dass ich mich mit irgendjemand verabrede. Und ich finde das so irre, dass es das gibt und gleichzeitig dann aber auch die große Unsicherheit in der Weltwirtschaftslage, ne, die vielen Menschen, die keine Demokratie mehr wollen, die Demokratie auf einmal schwierig finden, dieser Backlash zurück zum Patriarchat und zu, ich würde jetzt mal sagen, so despotischen System, das macht mir schon auch Sorgen. Aber gleichzeitig denke ich immer, wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht ist es einfach auch wichtig, dass wir in dem Moment, wo wir alles das bedroht sehen, was uns wichtig ist, die Umgebung, die Umwelt, unsere Werte, die Demokratie, die Freiheiten, die wir uns jetzt auch mühsam erkämpft haben, gerade auch als Frauen, und die kulturelle Vielfalt, die wir erleben können. Vielleicht muss das auch alles erstmal bedroht sein, damit wir wirklich, wirklich A, wissen, was wir haben und B, es auch verteidigen. Also von daher, was soll ich sagen? Ich finde die Zeit wahnsinnig spannend. ich habe nicht richtig Angst, aber ich glaube schon, dass es heftig wird. Das ist so ein bisschen wie vor so einer Achterbahnfahrt, besser den Gurt anlegen und genau hingucken und ab und zu die Augen zu machen. Aber ich glaube, so die ganz große Angst sollten wir nicht aufkommen lassen, weil dann sind wir nicht mehr in der Lage, das alles mit zu bewerten und zu steuern.
Mhm. Du bist ja Expertin auch im Bereich Nachhaltigkeit, ESG. Vielleicht magst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen, wie du da jetzt auch die Auswirkungen empfindest. Gibt es die schon so direkt?
Naja, ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist, dass wir jetzt Reglementierungen von der Seite von EU kommen, um eben dieses Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen zu bringen. Und viele Jahre ging es ja immer nur um ökologische Nachhaltigkeit. Und dann ging es vielleicht auch ein bisschen um Unternehmensführung, wie man ein Unternehmen so führt, dass es effizient ist, also nachhaltig im Sinne von sparsam. Aber durch das S, die soziale Komponente in ESG, denken wir jetzt eben auch darüber nach, wie man Unternehmen sozialverträglich gestaltet. Also so, dass Menschen da gerne arbeiten, dass die Lieferketten so sind, dass sie unserem ethischen Bewusstsein entsprechen, dass wir eben nicht zu viel Kinderarbeit haben, dass der Müll vermieden wird, dass es nicht so viele, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Reste in Afrika auf irgendwelchen Müllhalden sind und Kinder sich da vergiften. Das sind schon alles Dinge, die da sicherlich durch so Gesetzgebungen zumindest jetzt mehr bedacht werden müssen. Ob das immer so hilft, weiß ich nicht. Aber ich finde es richtig, dass wir durch ESG jetzt nochmal den Gesetzgebung her verpflichtet sind, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und jetzt ist natürlich wahrscheinlich die Mehrheit der Unternehmen dabei, jetzt mit ESG-konform die Berichterstattung zu machen. Und dann war es das für sie. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Reihe von Unternehmen gibt, die sich jetzt wirklich, wirklich nochmal Gedanken über Nachhaltigkeit machen und was das bedeutet, auch langfristig. Und ich war vor Ostern auf der Change Now. Das ist eine der größten Klimakonferenzen oder Nachhaltigkeitskonferenzen. Ich glaube, die größte in Europa, eine der größten in der Welt. Und da waren um die 3000 ich weiß, ich habe 3000 stimmt, bin immer so schlecht mit Zahlen. Mhm. Aber es haben sich 1000 Startups vorgestellt aus der ganzen Welt, die alle was Ökologisches oder ökologisch Sinnvolles häufig auch mit Digitalisierung vorgestellt haben. Man konnte auch investieren. Also ich bin auch als so eine Investorin mit aufgetreten, weil man in Frankreich kann man schon ab 500 Euro investieren. Also alles sehr niedrigschwellig. Und auf dieser Konferenz haben eben auch Board-Member gesprochen, was ungewöhnlich ist. Es waren auch sehr viele Board-Member da zu dieser Board-Session. Paul Polman gesagt hat, Leute, wenn ihr keinen Bock auf Veränderungen habt, dann gehört ihr nicht mehr auf die Boards. Dann habt ihr im Vorstand, in der Geschäftsführung und auch im Aufsichts- und Beirat nichts verloren. Jetzt ist die Zeit, Änderungen zu treiben. Und wenn ihr das nicht macht, dann müssen jetzt die Jüngeren ran oder die Diverseren ran. Und so ein Appell, hey, ihr habt hier nichts versucht von so einem ehemaligen Unilever-Vorstand, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Der hat wirklich stehenden Applaus bekommen. Die Leute waren alle total begeistert. Und er sagte eben auch, wenn man heute Strategie machen möchte als Unternehmen, dann müssen sich Vorstände, Aufsichtsräte, Beiräte, wer auch immer, also EntscheidungsträgerInnen, einschließen, also nicht nur die üblichen 2-3 Tage, sondern vielleicht 2-3 Wochen und miteinander darüber reden, wie die Zukunft aussehen kann. Also die Zukunft im Sinne von kurz-, mittel-, langfristig, auch gerne in Dekaden gedacht. Und was man tun kann, wo man hin will, ist, dass man die unterschiedlichen Perspektiven anhört, dass man in der Sache auch durchaus sich streiten darf, dass Reiben ja auch wichtig ist, um Ergebnisse zu finden. Und das sind so Qualitäten, die haben wir überhaupt nicht. Also alle Menschen, die ich in Entscheidung kenne, haben keine Zeit, die reden nicht, es geht immer um schnell, effizient entscheiden und auf der Stelle und so fort. Oder es gibt Menschen, die entscheiden sich gar nicht, weil sie Angst haben, dass die Entscheidung von heute Morgen nicht mehr erwünscht ist und dann sitzen sie Dinge aus. Und dass jetzt so Menschen sagen, hey, wir müssen uns mit der Zukunft beschäftigen, wir müssen denken und reflektieren und miteinander uns einigen auf eine Zukunftsstrategie, das erfüllt mein Herz. Das ist das, was ich an ESG gut finde. Dass manche Unternehmen, und ich hoffe natürlich zunehmend mehr, sich jetzt ernsthaft Gedanken darüber machen, wo wir hingehen werden, als Gesellschaft, als Menschheit, als was auch immer.
Hast du keine Sorge, dass gerade unter dieser wirtschaftlichen Unsicherheit ganz viele sich trotz des Wissens, dass es notwendig wäre, um sich wirklich dauerhaft, mittel- und langfristig zukunftsfähig aufzustellen, dass die sich aber in der Situation dann dennoch eher für die Konsolidierung entscheiden im Sinne von, naja, wir machen eigentlich weiter wie bisher, das ist das Einzige, was wir kennen, aber diese ganze Nachhaltigkeitsblabla, sei es jetzt Diversity, sei es nachhaltige Lieferketten und so weiter und so fort, fällt erstmal hinten über. Also nicht offiziell natürlich, aber du weißt,
was. Also es ist bei vielen Unternehmen so, in der Tat. Also bei allen klassisch geführten Unternehmen beobachten wir genau das. Also sie gehen weg von Diversität, sie gehen weg von diesem ganzen anstrengenden, innovativen Gedöns. Sie wollen keine Transformation mehr haben. Sie gehen einfach zurück zu dem, wir haben hier Produkte und wir machen jetzt eine globale Growth Strategy und machen ein bisschen Recruiting weltweit. Und da können wir ja schon mal gucken, ob wir dadurch diverser werden. Und dann reicht das schon. Ich bin jetzt böse. Mhm. Das glaube ich schon.
Das ist ja Real Talk-Format hier.
Genau. Aber gleichzeitig erlebe ich doch zunehmend mehr Menschen, die das nicht mehr wollen, die genervt sind, auch auf, ganz ehrlich, gerade auch auf Vorstandsebene, unfassbar viele Menschen, die nicht mehr wollen, die lost sind, die dann auch aufhören, die sagen, also ich kann so nicht mehr arbeiten, ich mache irgendwas anderes. Es gibt ja auch in Unternehmen viele Menschen, die eigentlich das System nicht mehr unterstützen wollen, sodass ich einfach glaube, gerade auch die Jüngeren, dass die das einfach nicht mehr mitmachen wollen. Und das Schöne ist ja, dass es jetzt aus Amerika genügend Studien gibt, die sagen, dass Sustainability, gelebtes ESG, die nennen das so nicht, weil das da so ein wokes Schimpfwort ist. Aber wenn man eben nachhaltig wirtschaftet unter den drei Dimensionen, also ökologisch, sozial und von der Unternehmensführung her, dass es tatsächlich auch Geld spart. Und da, das ist ja dann immer der Treiber, ne? Dass man dann vielleicht doch versteht, okay, also ich denke jetzt mal an die Produktion in Deutschland. Viele Unternehmen wollen ja jetzt in Deutschland nicht mehr produzieren, weil die Auflagen hier so schwierig sind. Auf der anderen Seite wird in Produktion so viel Energie verschwendet, weil Türen nicht verschlossen werden, große Betriebshallentüren, weil Abläufe nicht wirklich digitalisiert sind, weil die Produktion und Digitalisierung nicht immer in Deutschland so zusammengedacht wird. Es gibt so viele Zulieferer, die die sind in Osteuropa oder auch in Spanien oder in Portugal und da haben die dann ihre Produktion, aber in Wirklichkeit machen die Research und Forschung viel mehr als sind also viel, viel innovativer als wir, das Motherland, ne, von vielen dieser Unternehmen. Und ich glaube einfach, dass diese Internationalisierung, die digitalen Möglichkeiten, die Menschen in anderen Teilen der Welt nutzen und die jetzt auch alle von uns jetzt auch genutzt werden müssen, einfach um zu sparen, um schneller und effizienter zu arbeiten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann in Deutschland auch nicht mehr vermeidbar ist.
Das heißt, deine Hoffnung ist jetzt, dass aufgrund des Drucks, ja, den wir haben, ja, dass die Dinge schneller vorankommen, ja, werden.
Die Menschen springen nur so hoch, wie sie müssen. Mhm. Ich glaube, oder das Pferd, der Widerspruch ist, das glaube ich schon. Und deshalb, also je mehr Druck wir verspüren, und deshalb ist es jetzt für mich im Moment auch so schwer, es auszuhalten, ist gut, dass wir den Druck auf die Demokratie haben, dass jetzt Europawahlen anstehen, dass so viele Menschen sich gegen rechts positionieren, nicht nur jetzt in den Demonstrationen Anfang des Jahres, sondern auch mit großen Aktivitäten, also Werber schließen sich mit Unternehmen zusammen, Initiativen, die wirklich große Kampagnen fahren, um zu sagen, Leute, geht wählen, die Demokratie ist entscheidend, ist es wichtig, das Grundgesetz ist gerade, wie viel, 50 Jahre alt geworden, also, ne, dass man das jetzt alles feiert und nicht mehr so, ich meine, ich war ja früher mal Journalistin, das waren langweilige Themen, da hat man früher nie was zu gemacht, das war immer so Verwaltung, ne, und heute sind das große Themen und sie werden besetzt und belebt und sie werden auch über soziale Medien gespielt und auch die Jüngeren, also auch die viel gescholtene Generation Z, ist ja durchaus politisch motiviert. Also die haben ja auch ein Interesse daran, ihre Zukunft zu gestalten.
Die haben großes Interesse daran. Gleichzeitig ist die Generation Z, bis auf wenige Ausnahmen, noch nicht in Führung. Und wenn wir darüber sprechen, du hast vorhin gesagt, die Rolle der Vorständinnen und Vorstände, das Wort muss man eigentlich gar nicht gendern, also die Rolle der Vorstände in Deutschland, der Menschen in Machtpositionen, ist in den letzten Jahren nicht so wirklich die gestaltende gewesen. Also zumindest in diesem Bereich, ne? An wen geht denn dann aber sozusagen die Verantwortung über? Also wer hat denn dann jetzt wirklich gerade die Power, auch aus dem System heraus zu verändern, aus deiner Sicht?
Also aus meiner Sicht ist es eine Frage der Zusammenstellung der Vorstände. Also früher waren Vorstände Männer, weiße Männer aus Deutschland, die BWL studiert haben und vielleicht Ingenieure waren. Und das war eine ganz homogene Gruppe und die waren alle ähnlich sozialisiert, die waren größtenteils Christen und waren häufig konservativ von der Einstellung her. Viele sind aus ordentlichen, vernünftigen Elternhäusern, manche auch aus vornehmen oder reichen Elternhäusern gewesen. Das heißt also, man war so ein Boys Club, war sich das natürlich gar nicht bewusst, das war einfach so. Und dass dieser Typ Mensch ähnlich tickt und ähnlich entscheidet, ist nachvollziehbar. Und dass die natürlich Leute nachziehen, die ihnen ähnlich sind. Also das ist ja dieses Prinzip, dass man immer Leute hiret, die, also das Mini-Me in jüngerer Form. Das sind ja alles so menschliche Dinge, die passieren. Das haben wir ja jetzt auch alles wissenschaftlich fundiert erforscht. Und das ist halt so. Aber dadurch, dass wir jetzt verstanden haben, dass Diversität uns hilft, anders zu agieren und eine andere Perspektive auf die Welt zu bekommen, wir sehen, dass wir mit den alten Rezepten nicht mehr weiterkommen, haben wir jetzt eben auch zunehmend mehr andere Menschen in Vorständen. Leute, die Digitalisierung zum Beispiel können. Das sind ja so Leute wie ich. Also die meisten haben da ja Digitalisierung nicht gelernt, sondern man hat irgendwann mal angefangen, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen und dann hast du so über Trial and Error, über verschiedene Stationen auf einmal dir da so eine Expertise beigebracht und jetzt sind es auf einmal ganz viele Leute, die Digitalisierung beherrschen und so wird es mit Nachhaltigkeit auch sein. Und was ich eben auch ganz schön finde, es gibt ja auch Vorstände, die sich auch beraten lassen, also Tina Müller ist da jetzt bei Veleda ja so sehr prominent, dass die eben von Yale sich da so einer jungen Frau beraten lässt, die Mitte 20 ist und die ihr erzählt, wie sie die Welt sieht. Und Tina Müller natürlich auch, weil sie eine gute Werbefrau ist und weil sie auch mal das macht, was man machen muss. Die Marke ist verstaubt, die haben nicht so gute Zahlen, da ist auch viel strukturell im Magen. Und diese Yale hilft ihr natürlich jetzt mit einer anderen Perspektive nochmal richtige Dinge zu tun. Und ich glaube, wenn wir mehr Vorständinnen, oft sind es ja Frauen, haben, die mal nach rechts und nach links gucken und sich inspirieren lassen von Menschen, die anders denken und das spannend finden, desto besser ist es auch für unsere Wirtschaft.
Du hast ja auch immer wieder aus deinen Funktionen heraus, du hast ja verschiedene Stationen und verschiedenen Branchen auch durchlaufen, versucht, die Dinge zu verändern. Wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile und ich kenne ja viele von deinen Geschichten und Erzählungen aus der Vergangenheit. Und ich weiß auch, dass du dich da in Teilen ganz schön aufgearbeitet hast. So, ne? Am Change, an der Transformation. Und ich weiß, dass ja auch viele unserer Frauen, unserer Nushus in der Situation sind, dass sie einfach in einer extrem belastenden Situation sind. Also high-performing im Job sein zu wollen, vielleicht in der Rush-Hour des Lebens, Kind, Karriere und so weiter und so fort. Und gleichzeitig dann noch eben neben diesem individuellen Gefühl der Belastung aufgrund des hohen Transformationsdruckes und der großen Fragestellung, wie viel Wandel kann ich eigentlich mitgehen? Was kommuniziere ich auch an mein Team? Inwiefern muss ich den Druck von meinem Team weghalten? Und dann auch noch den Change voranbringen. So, wie hast du das angegangen? Hast du da ein paar heiße Tipps, um da weder zu verbrennen, sondern auch dem Thema gerecht zu werden?
Also das ist eine super Frage für mich, weil ich mich da gerade in den letzten 3-4 Wochen so extremstens mit beschäftigt habe. Und ich habe für mich selber beschlossen, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf Transformationen und ich möchte eigentlich auch gar nicht mal Transformationsexpertin genannt werden. Warum? Weil Transformation, so wie wir das jetzt handhaben, wahnsinnig mühsam ist und nervig. Es geht eigentlich immer nur um, ihr müsst euch verändern, wir müssen das anders machen, dann haben wir diese, jetzt werden alle agil, dann arbeiten alle mit Scrum, dann werden mit Design Thinking neue Dinge gedacht, dann haben wir noch andere innovative Methoden, Loop-Prozess und so weiter und alle müssen dann nach dieser selben Methode arbeiten und dann sind wir vielleicht irgendwie gechanged. So, und das habe ich alles mitgetrieben und ich kann das auch alles und ich war auch von allem lange, lange begeistert. Aber wenn ich mal zurückdenke, wie ich angefangen habe, war das eigentlich komplett anders. Ich war sozusagen junge Fernsehschaffende mit wenig Erfahrung und es sollte eine Sendung produziert werden mit digitalen Tools. Und niemand hat sich getraut, das zu tun, weil alle Leute, die jetzt schon beim Fernsehen waren, haben gesagt, oh Gott, nee, Hexenwerk machen wir nicht. Oder die wollten dann ihre festen Jobs nicht kündigen, weil das war für eine Produktionsfirma. Und wenn man dann beim Sender war, geht man natürlich nicht in so eine wackelige Geschichte, weil du weißt ja nicht, wie lange diese Sache am Start bleibt. Und dann gibst du einen tollen Job auf und bist dann hinterher arbeitslos. So, und dann gab es eben so Leute wie mich, die das dann gemacht haben, so super motiviert, machen wir mal. So, und dann habe ich eigentlich nur das gemacht, was man machen muss, also wie so eine Mutter, Hausfrau, wie so eine Frau. Okay, wir produzieren jetzt digital, habe ich mir zeigen lassen, wie das geht. Also wir hatten natürlich Leute, die das konnten. Und dann habe ich die Organisation drumherum gebaut. Das heißt, ich habe geguckt, welche Kompetenzen brauchen wir? Was haben wir im Team? Wer ist da? Was können die? Und dann habe ich die potenziellen Kompetenzen, die wir brauchen, und das Team so gematcht und die Leute so von Position zu Position ausprobiert, bis eigentlich alle Leute, die wir im Team hatten, das gemacht haben, was sie am besten konnten und was wir auch gebraucht haben. Das heißt, eigentlich habe ich immer nur experimentiert mit Rollen. Und genauso haben wir dann eben auch Arbeitsprozesse experimentiert. Also, weil wenn man digital produziert, ist eben die Nachbearbeitung anders, als wenn man eben früher noch nicht digital produziert hat. Und so ist das bei vielen anderen Change in Situationen auch gewesen. Wenn ich Software eingeführt habe, dann später zum Beispiel bei einer Bank als HR-Frau, so sollte das erste Mal Software eingeführt werden oder Social Media oder was es auch im Einzelnen immer war. Man denkt anders, du brauchst andere Expertisen, andere Arbeitsweisen und andere Kooperation. Also heute sagt man Kollaboration. Das heißt, ich habe eigentlich immer nur das gemacht, was man machen musste, um diese Veränderung zu ermöglichen. Und wenn man sich das mal anguckt, dann ist Innovation eigentlich immer nur das, dass man guckt, was gibt es Neues und wie baue ich das in meine Arbeitswelt ein. Und dann braucht man nicht mehr so viele Tools und so viele innovative Instrumente und Methoden und Zertifikate, sondern da machst du eigentlich nur das, was praktisch nötig ist. Und eigentlich geht es immer darum, Leuten zu sagen, hey, hier ist was Neues. Ich erinnere mich noch, als ich sollte eine HR-Software einführen bei einer Bank, die keiner wollte. Niemand wollte die Software. Als ich kam, lag die da schon 2 Jahre ungenutzt rum. Und dann hieß es immer, ja, wir müssen die einbauen. Die wurde vom Verband gekauft. Wir finden die alle unmöglich. Aber ja, da habe ich gesagt, wisst ihr was? wir nutzen jetzt diese Software und dann sagen wir 2 Jahre lang, dass die richtig, richtig schlimm ist und dann kriegen wir eine neue Software. Wenn wir aber mit der nicht anfangen, wird sich nie was verändern. Und das fanden dann viele überzeugend und dann haben wir diese Software implementiert und sind dann nach diesem Plan vorgegangen. Das heißt, ich glaube, es geht eigentlich immer nur darum, Leute zu überzeugen, lass uns mal was machen. Im ersten Moment ist es jetzt nicht so toll, aber langfristig wird es uns weiterbringen. Und wenn du es schaffst, Menschen zu motivieren, also nicht zu übervorteilen, sondern wenn die wirklich verstehen, dass sie was davon haben, dass es erstmal so eine Delle gibt, so wie ist nicht so toll, aber dann wird's besser. Dieses berühmte You. Ne? Du bist hier, das ist alles super, dann gehst du in das Tal der Tränen und dann gehst du aber wieder ins schöne Neue. So. Und das ist so diese Heldenreise. Wenn Menschen das verstehen, dann sind sie dabei. Und wenn du dann noch so jemand hast wie mich, ne, die mutig ist und die Bock hat und die immer gerne lacht und auch immer noch, wenn es schief geht, immer noch eine Idee hat und vielleicht noch 2, 3 andere Leute, die auch so sind, dann hast du natürlich gute Chancen, dass das was wird. Mhm. Ne, und Experten kann man sich ja immer dazu holen, also immer für alles.
Ja, unbedingt, aber es braucht trotzdem diese koordinierende und ja auch zuversichtliche Sichtweise auf das ganze Thema, weil, wie du schon gesagt hast, es braucht ja auch ein Narrativ außenrum. So, wenn es mit der Software genau. jetzt nicht funktioniert, dann genau. haben wir trotzdem Plan B und das genau. ist jetzt sozusagen ein Sprungbrett fürs Nächste. Ne?
Und das Nächste wäre jetzt, heißt, also ich wäre dafür, dass alle Leute in Prompten lernen, mhm. also dass das auch, also Unternehmen müssten jetzt eigentlich ihre Mitarbeitenden Zeit geben, dass sie prompten, dass man was wie Prompting Friday macht oder so, mhm. dass alle experimentieren, was kann man da machen. Und dass dann eben auch durch das Prompten die Produkte, die Prozesse, was auch immer besser werden. Also als ich noch bei Diconium war, das ist eine Digitalberatung, ich war im Strategieberatungsteil und wir haben sehr viele Workshops entwickelt für Kunden. Da ging es auch um neue Produkte, neue Prozesse und so weiter. Und als, das ist schon jetzt ein knappes Jahr her, aber vor einem Jahr war es schon möglich, mittels Prompting einen Workshop in 4 Tagen zu planen, für den man sonst 9 Monate gebraucht hätte. So, und das ist jetzt nur ein Beispiel aus meiner Welt, die ich kenne, aber das hast du ja in allen Welten. Das heißt, ich würde jetzt wirklich sagen, Leute, lernt Prompten, testet alle AI-Angebote, die es gibt, macht allen möglichen Quatsch, weil Spaß muss es machen, sonst machst du es nicht. Und dann, wenn man ein Gefühl dafür hat, dann kann man ja diese Installation Wednesdays oder wie auch immer machen, wo man sagt, so, wir haben jetzt Dinge ausprobiert, was bringt uns weiter. Das macht ihr bei Nushu ja jetzt auch. Ne? Das heißt, genau das, aber dass man das institutionalisiert und dann, wenn du gut darin bist, das machen ja alle First Mover, dann bringst du das anderen Unternehmen bei gegen Geld. Ne? Dann heißt, dann seid ihr gut darin, dieses oder jenes mittels KI schnell und besser zu produzieren und dann verkaufst du diese Dienstleistungen an wen auch immer. Mhm. Und das machen ja auch die Unternehmen jetzt schon, die ich kenne, gerade im kreativen Bereich übrigens.
Ja, aber du hast ja jetzt also nochmal einmal einen Haken da. Du hast schon mal auch gesagt, es braucht halt diejenige Person, die dann auch vorgeht und das hat ja immer wieder was mit Mut zu tun und natürlich auch Lust auf Sichtbarkeit, weil du bist ja an einer extrem exponierten Stelle, wenn du so ein Transformationsthema vorantreibst und ich nehme mal an, so meine These, dass wir von diesen Transformationsprozessen und Projekten in den nächsten Jahren in den meisten Institutionen, Organisationen, Unternehmen eine ganze Menge vorantreiben werden. So, dieser Mut und diese Bereitschaft im Zweifel auch zu scheitern, weil du bist ja immer davon abhängig, dass alle mitspielen. Ne? Du orchestrierst ja am Ende des Tages nur. Woher hast du den?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist genau der Punkt. Also die meisten Menschen in Verantwortung haben den Mut nicht. Mhm. Und auch zu Recht, ne, weil
gerade
tatsächlich...
Gerade Mitmanagement.
Nein, zu Recht, weil ich habe ja auch Jobs verloren oder bin gegangen oder bin freiwillig gegangen, aber eigentlich, weil es eben auch nicht mehr ging, weil ich so mutig war, dass ich die Unternehmen überfordert habe. Mhm. Ganz ehrlich. Also das kann ich im Nachhinein sagen, weil ich dachte, oh, das müssen wir machen, das ist ja toll, dann machen wir das so. Und es gibt Menschen, die sagen, du denkst zu groß. Ne? Also das kriegen wir nicht hin. Wir haben da zu viele Hemmnisse. Und deshalb, also viele Menschen sind nicht mutig, das habe ich jetzt verstanden. Woher kommt mein Mut? Ich kann es euch dir nicht sagen. Das hat vielleicht ein bisschen was mit meiner Vita zu tun. Auch manchmal der Mut der Verzweiflung, weil ich oft auch bestimmte Rollen einfach nur deshalb bekommen habe, weil sie keiner wollte. Mhm. So, und dann hatte ich eben die Möglichkeit, auf einem bestimmten Level Dinge zu tun. Heute würde man sagen Glass Cliff, ne, wo dann die Mehrheit sagt, also wenn man den Job annimmt, das geht immer schief. Entweder kriege ich es gut hin und dann kriegt es wieder jemand, der schon vorgesehen war für diesen Level, oder es geht schief und dann sagen alle, hey, habe ich doch vorher gewusst.
Ja.
Ne, so. Also warum bin ich mutig? Keine Ahnung.
Keine Ahnung, aber schön, dass du es bist.
Oh, danke. Ja, sag das mal meinem Mann. Manchmal. Das hat ja auch ein bisschen stressig.
So, keiner gesagt, das ist leicht. Aber hier unsere Co- oder deine Co-Kollegin im Nusch Advisory Board, Manuela Rousseau, Aufsichtsrätin bei Bayersdorf, die sagte ja auch, wir brauchen Frauen, die sich trauen, also umso wichtiger. Ne? Und das ist ein Credo, das kann man sich ja wirklich nur hinter die Ohren schreiben, umso mehr in Zeiten wie diesen, wo es ja eben auch genau diese Innovationen und diese mutigen Ideen gibt, nicht nur für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft, sondern für, naja, eigentlich eine menschlichere Wirtschaft im Allgemeinen. Wir haben jetzt aber noch ausgespart das Thema Verbrennen, also nicht verbrennen, was ich auch für eklatant wichtig halte, nicht weil, also ich finde, es ist die Zeit für Leistung. So, ich glaube, wir tun als Gesellschaft total daran, uns jetzt alle wirklich weg von der Diskussion der Vier-Tage-Woche, die natürlich auch in vielen Bereichen total gerechtfertigt ist, aber übergreifend. Menschen, die leisten können und wollen, sollen durchaus auch Vollgas geben. Und ich glaube, wir brauchen da wirklich ja eine neue Definition auch von Leistung. Leistung soll sich mehr lohnen. Es braucht auch, glaube ich, wieder eine positive Grundeinstellung zu der Arbeit, zumindest in der Blase, in der wir uns bewegen. Und gleichzeitig heißt es ja, dass ganz viele Herausforderungen auf uns zukommen können. Was überhaupt nicht negativ ist, sind ja auch, wie du schon dargestellt hast, ganz viele Möglichkeiten, um ja sich einzubringen, eine neue Gesellschaft zu kreieren, ein neues Miteinander. All diese Dinge, wie du hast auch vorhin das Thema Streit in den Mund genommen, Dinge, Debatten, echte Debatten wieder zu sein, in Verbindung zu sein. Es ist okay, dass man nicht derselben Meinung ist, aber wirklich wieder in der Verbundenheit zu diskutieren, wie schön eigentlich, haben wir ja verlernt in der, in der Social-Media-Blase der letzten Jahre. Ne? Aber trotzdem nochmal das Thema bei sich bleiben und nicht verbrennen, halte ich gerade in solchen herausfordernden VUCA-Zeiten für umso wichtiger. Hast du da heiße Tipps?
Ja, genau, das habe ich an mir selber auch ausprobiert. Also für mich ist die Art und Weise, wie wir im Moment arbeiten in Unternehmen, ein Energiefresser ohnegleichen. Diese ewigen Calls, diese vielen Abstimmungsrunden, dieses immer miteinander beschäftigt sein, dann auch bestimmten Software-Schritten vorgehen zu müssen. Also im Grunde sind wir stark prozessgetrieben. Alles, was wir machen, hat einen Prozess, dem wir folgen. Und wenn wir dem Prozess nicht folgen, geht es uns nicht gut in den Unternehmen. Und davon wieder ein bisschen weniger haben zu können, das würde uns helfen, weil ich kenne noch die Zeit aus den 90ern, wo man einfach das gemacht hat, was dran war. Also es stand eine Aufgabe an und dann haben wir miteinander überlegt, wie machen wir das und haben was gemacht. Und wenn es gut war, super, wenn nicht, dann nicht. Und dann haben wir es anders gemacht. Und da hat keiner so genau hingeguckt, da wurden keine Prozesse gestrackt und da gab es auch keine Prozess-KPIs und so weiter. Und ich glaube, dass das weniger anstrengend ist, weil dann hat man Lust, dann macht das Spaß. Wir wissen alle, dass positiver Stress Menschen nicht stresst, sondern belebt, sondern anstrengend ist es eigentlich nur, wenn man so viele Routinen hat, die einen nerven. Und meine Lösung wäre, ein bisschen mehr Freiheit zuzulassen, ein bisschen mehr kreatives Spiel zulassen, weniger kontrollieren, weniger tracken. Also klar, wir brauchen Daten, das verstehe ich schon, aber trotzdem sollten wir ein bisschen mehr Freiheit haben, weil dieses immer in der Mühle sein, das ist so ermüdend. Und ich bin ja jetzt seit ein paar Monaten wieder in meinem eigenen Unternehmen tätig und kann mir meine Zeit selber einteilen, mir die Kunden selber suchen, mir meine Mitarbeitenden auf Zeit selber suchen. Und das ist einfach eine wahre Freude. Und ich schaffe so viel mehr und habe so viel höheren Impact mit weniger Stunden am Tag, als ich es da hatte, als ich noch diese 50-60-Stunden-Woche hatte, obwohl ich nur 4 Tage die Woche offiziell eigentlich beschäftigt war.
Das heißt, wir brauchen eigentlich in Zeiten wie diesen vielleicht auch umso mehr eine Neudeutung des Begriffes Leistung.
Ja.
Weil Leistung ja immer noch, also wir betrachten ja viel aus der Aktivität heraus, wenig aus dem Ergebnis.
Genau.
Ne? Und gleichzeitig, das soll jetzt kein falscher Eindruck entstehen. Also wenn wir mit weniger Zeit mehr erreichen, bin ich total d'accord, absolut richtig. Nur ich finde, die Diskussion wurde in den letzten Monaten einfach immer ein bisschen zu einseitig gefordert.
Ja, und es geht immer nur ums Machen. Also ja, wir haben immer gesagt, machen statt schnacken. Jetzt denke ich aber weniger machen und mehr denken. Also ich glaube, wir durchdenken zu wenig, wir reflektieren zu wenig. Und wenn man dafür wieder mehr Zeit hätte und auch mehr Zeit hätte, auf seine Intuition wieder zu hören, dann würden wir, glaube ich, auch alle besser miteinander arbeiten können und besser in Teams funktionieren, als wenn man immer nur formal versucht, alles richtig zu machen. Und deshalb, ich habe sogar noch eine heftigere These. Ich glaube sogar, dass hinter diesen ganzen Prozessen und diesem geregelten Leben Menschen sich auch verstecken und auch gar nicht so fleißig sind, wie es immer heißt. Also mein Gefühl ist immer, ich bin ja jetzt in der letzten Zeit auch viel gereist, dass wir in Deutschland vergleichsweise faul sind. Das hört sich doof an, weil wir ja so viele Stunden auf Arbeit sind. Aber der Impact, ne, Outcome, genau wie du sagtest, ist nicht hoch. Und ich glaube, dass wir einfach nicht smart arbeiten, weil wir dem Menschen zu wenig zumuten und zu wenig zutrauen und auch zu viele Ausreden vielleicht auch manchmal haben, ne? So, dann gibt's diesen Grund und jenen Grund und ich bin ja noch so ganz alte Leistungsgesellschaft und Qualität kommt von Quälen, da will ich nicht wieder hin. Mhm. Aber ich glaube schon, dass in dem Moment, wo ich richtig Bock auf Arbeiten habe, macht's einfach mehr Spaß. Und den Eindruck habe ich bei vielen, haben wir nicht mehr. Mhm. Also inklusive ich mir selber. Also ich hasse diese vorgeschriebenen Prozesse.
Aber wo geht dann die ganze Zeit hin? Sind das die internen Machtspiele, die dann dermaßen viel Zeit in Anspruch nehmen, die sich ja auch dadurch äußern, dass jede Änderung in der PowerPoint durch 12 verschiedene Abteilungen gehen muss,
genau,
bevor sie dann beim
Kunden... Und jeder muss mal mitreden, damit er sichtbar ist, genau.
Aber das ist ja eigentlich nicht zielführend. So, was machen wir mit der Zeit?
Na, ich bin ja auch Coach und ich hatte gerade mit einer Coachie die Diskussion diese Woche, so spannend, dass du das ansprichst, wo ich auch gesagt habe, du bist eigentlich die Kreativste von allen und im Moment bist du die Micromanagerin, weil du dir alles zeigen lässt, jede E-Mail gegenliest, jedes Ergebnis checkst und so. Gib deinem Team doch mal wieder mehr Freiheit, weil wir erziehen noch alle Menschen zu dem, was sie sind. Und wenn jemand nicht mehr proaktiv aktiv ist, dann macht das deshalb nur nicht, weil er oder sie das Gefühl hat, dass es eh das Falsche ist. Also würde ich doch denken, mal wieder ein bisschen mehr Freiheit geben, den Leuten mehr die Möglichkeit geben, miteinander sich zu koordinieren, sie zu unterstützen, die Ressourcen zu geben, aber immer zielorientiert. Also sie müssen wissen, wo es hingeht und wie das Ergebnis ist. Also das Ziel muss sehr präzise sein und auch ein quantitatives Ziel, finde ich schon. Ne? Also nicht nur so irgendwie, sondern...
Absolut. Ne? Damit du auch das Gefühl hast, wann hast du als Mitarbeiter...
Das ist Journalismus super gewesen. Mhm. Bis dann und dann musste die Sendung fertig sein. Oder bis dann und dann wurde früher. Ich meine, heute, weißt du nicht, gibt es ja auch Redaktionspläne, wenn du dich nicht dran hältst. Aber so Deadlines sind super. Weil wenn du eine Deadline hast, schaffst du es immer, deine Arbeit so zu koordinieren mit anderen, dass alle dann rechtzeitig fertig sind. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool.
Mir fallen da zwei Ideen zu ein. Auf der einen Seite das Thema erlernte Hilflosigkeit, die ja dann auch so ein bisschen aus diesem Micromanagement resultiert.
Genau.
Was ja auch für die Führungskraft ein absolut Horrorgefühl ist, die ganze Zeit Micromanagement zu sein. Und dieses Thema der erlernten Hilflosigkeit, das finde ich total krass. Also ich kenne das nur aus dem Hundetraining. Ich habe eine Hundetrainerin-Ausbildung gemacht. Und das zeichnet sich zum Beispiel, das ist so eine Situation, so ab dem Moment, ab dem dein Hund mit dem Ball spielt und der Ball rollt unter die Couch. Und du holst ihn jedes Mal raus. Und irgendwann wird es nicht mehr selber versuchen, mit den Pfoten ihn da rauszuziehen.
Genau.
So schlecht in der Geist.
Genau.
Und wir haben ja dermaßen gut ausgebildete, ambitionierte Menschen, so, ne, da draußen, die mitgestalten wollen. Aber irgendwie gibt es scheinbar so diesen Punkt, wo man dann so eine erlernte Hilflosigkeit im Job hat.
Genau so ist es. Also die Generation meines Sohnes sagt immer, wir werden unterm Bus geschmissen. Dann haben die eine Idee, dann wollen die was vorschlagen. Nö, geht nicht, wollen wir nicht, keine Ahnung, haben wir immer anders gemacht.
Das macht er zwei, drei Mal und dann...
Und dann werden die zwei, drei Mal unterm Bus geschmissen und dann überlegen die sich, ob sie woanders hingehen oder ob sie dann genau diese innere immigrationsmäßig dann einfach das machen, was von ihnen erwartet wird. Und dann haben die Führungskräfte eben dieses Thema. Und ich bin ja, Leadership ist ja so ein bisschen mein Hobbythema. Und ich bin ja eine starke Verfechterin von Ambidextrie. Das heißt also, dass es so zwei grobe Raster von Führung gibt. Das eine ist Command and Control. Das, was in Deutschland, das ist, was wir alle kennen aus dem Taylorismus, produzieren, made in Germany. Das heißt also, man sagt jemandem, was er zu tun hat. Dann wird kontrolliert, ob er es richtig gemacht hat. Und so haben wir die Qualität und dann den Output, den wir haben müssen. Völlig in Ordnung. Aber in sich verändernden Zeiten, wo wir jetzt sind, mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen, mit wo wir gar nicht mehr die Vergangenheit hochrechnen können, weil die Parameter sich ständig verändern, VUCA-Welt, da ist es, glaube ich, wichtig, dass man jetzt eben auch dieses innovative, intuitive Führen zulässt und dass man da miteinander sozusagen, ich nenne es immer kollektive Intuition, dass alle Beteiligten miteinander darüber nachdenken und spüren und fühlen und wie auch immer, es hört sich so esoterisch an, aber es geht eigentlich immer mit allen Sinnen wahrnehmen, was könnte der nächste sinnvolle Schritt sein. Und das ist, finde ich, eine Vorgehensweise, die sehr hilfreich ist, die gerade in schwierigen Zeiten hilft. Und es gibt dazu auch Effectuation, heißt das, die Methode, hat irgendeine Startup-Firma mal in Amerika entwickelt und dann hat irgendeine Professorin den Namen Effectuation dafür entwickelt. Das heißt im Grunde genommen, dass man immer nur die Dinge macht, du kannst nur das entscheiden, wo du Pilotin bist. Also wenn die Wolken sich verändern, so kannst du nichts machen. Du kannst nur deine eigene Entscheidung finden. Du solltest dich immer für das Sichere entscheiden, also den Spatz in der Hand und nicht die Taube auf dem Dach. Und dann gibt's noch so zwei, drei, also dann, wenn du was alleine nicht schaffst, dann mache den Quilt, ne? Dann tu dich mit anderen zusammen. Das ist dieses Konzept von dem Ökosystem. Und da gibt es so drei, vier Prinzipien, die man anwendet, wenn man entscheiden möchte als Führungskraft in der heutigen Zeit, wenn es innovativ sein soll. Und damit bist du durch. Dann das hast du alles.
Das ist ja interessant. Und sie plädiert dafür lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Ja, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt.
Mhm. Ach so, du meinst,
ne, in ja, unsicheren okay. Zeiten. Ja, also, wenn wir im Command and Control bleibt, aber wenn du im Sense and Control in diesem innovativen Leadership-Modus bist, Sense and Control heißt du Sense and Respond. Mhm. Das heißt, du fühlst etwas und reagierst darauf. Mhm. Und das gerne als Team. Mhm. Wenn Teams so arbeiten, dann haben die diese 5 Parameter, nach denen entschieden wird. Und dann kannst du nichts falsch machen. Und ich sage das deshalb so genau, weil ich als, ich war mal an der FOM in Hamburg, Dozentin für Leadership. Und da habe ich, das waren berufsbegleitende Studierenden, und dann hat einer mal so ein Projekt gemacht, der hat bei so einem Autoverleih gearbeitet, die gingen so mittel, also eher nicht so gut. Mhm. Und dann habe ich gesagt, entscheidet mal nach Effectuation für 4 Wochen. Und dann hat er mit dem Chef gesprochen, und dann hat der Bereichsleiter 4 Wochen lang alle Entscheidungen mit dem Team nach Effectuation gemacht. Und dann ist der Studierende zurückgekommen und hat gesagt, es hat super funktioniert, wir waren alle mega begeistert, wir machen das jetzt immer so.
Ja, Wahnsinn. Also, die Aufgabe wäre dann, oder dein Tipp wäre das gegebenenfalls wirklich mal mit dem Team auszuprobieren,
immer,
also kollektive Intelligenz zu nutzen,
genau.
Intuition zu nutzen. Ist das was man, ja klar, das muss man anmoderieren, das muss man transparent machen.
Du musst immer moderieren. Und dann kannst du aber auch mal sagen, deshalb ja, ich mag ja dieses Ambidextrische, dass du sagst, so, jetzt machen wir Sense and Response. Und jetzt kommt Command and Control. Jetzt sind wir so unter Druck, jetzt kommt die Deadline, jetzt müssen wir unser Ziel erfüllen, jetzt müssen wir was auch immer. Jetzt sage ich an und kontrolliere, ob ihr das macht. Mhm. Und wenn du diese beiden Systeme im Team bekannt gibst und vielleicht auch mit Farben fallen, also wie auch immer, dann gab es mal die blaue Farbe, mal die gelbe oder was auch immer. Und dann wissen die alle, woran sie sind. Ne? Dann ist jetzt die gelbe Zeit und irgendwann ist die blaue Zeit. Und oft wissen die das schon von alleine. Mhm. So, und deshalb finde ich es so wichtig, sich mit Führung zu beschäftigen, weil gerade so Startup-Gründer oder junge Leute, die wollen eigentlich immer diesen innovativen, coolen, kollaborativen Führungsstil und werden aber wirklich zu lustigen Command and Control Micromanagern in dem Moment, wenn sie den Eindruck haben, dass die Leistungsebene, die Flughöhe nicht stimmt. Und dann machen sie es selbst und kontrollieren alles. Aha. Und dann merkt man, ist das Pendel zu weit in die andere Richtung gegangen. Aha. Und sich immer wieder damit zu beschäftigen. Mhm. Idealerweise also im Coaching oder aber auch, wenn man sich das traut, im Team, ist einfach eine Entlastung. Mhm. Und das macht auch Spaß. Mhm. Und dann ist es auch wieder okay, wenn man ganz viel mit Software arbeitet und sich durch irgendwie Sachen klickt.
Der zweite Gedanke, der mir vorhin auch gekommen ist, weil du das nochmal so schön rausgestellt hast, mit dem extrem prozessorientierten Arbeiten, gerade in großen Unternehmen, die dann ja alles nach Plan B machen, wie die Prozesse auch immer heißen, nehmen das zum Teil echt wirklich lustige Namen, man kommt auch nie dahin, dass man einen Schritt überspringen kann.
Ja, das ist ja das, was mich dann wieder so nervt. Ja. Ne? Und die meisten Menschen, wir sind ja alle klug. Mhm. Ne? Also es geht ja eigentlich immer darum, Systeme auszutricksen. Mhm. Also kluge Menschen machen das ja automatisch. Und ja, weil ich glaube, dass einfach Standards sind wichtig. Wir brauchen Standards, ne? So DIN-Norm. Mein Vater immer so, wir haben jetzt endlich eine Norm in Europa. Ich weiß, er hat das immer gefeiert. Ich bin auch nicht gegen Normen, aber ich bin für Freiheiten da, wo es um die Bereiche geht, die wir noch nicht kennen. Und wir sind jetzt im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Wir sind jetzt im Zeitalter, wo die natürlichen Ressourcen knapp werden. Wir sind im Zeitalter, wo rechte Strömungen unsere Zukunft gefährden. Und jetzt, glaube ich, müssen wir wieder mehr gucken, dass Menschen sich mit dem, was sie gut können, einbringen können und dass man sie nicht mehr so reglementiert.
Mhm. Wenn du sozusagen Bundeskanzlerin wärst.
Oh Gott. Oh Gott.
Und, na, sagen wir Wirtschaftsministerin. Okay. Was wäre dann jetzt aus deiner Sicht, wären so die nächsten Schritte, die du einleiten würdest? Das ist eine ganz gemeine Frage, ich weiß.
Naja, also es gibt die schleswig-holsteinische Wirtschaftsministerin. Ich habe ihren Namen jetzt leider nicht gehört.
Ich habe ihn auch nicht gehört.
Die hat was ganz Smartes gemacht. Monika Herbold heißt sie, glaube ich. Mhm. Die hat, als die Wirtschaftsministerin, die ist von den Grünen übrigens, auch so eine Hausfrau, ich liebe ja Hausfrauen, ne? Also die hat einfach gesagt, so, hier gibt es Budgets, die liegen vor. Das sind Etats für Dinge, das Geld ist bereitgestellt, wo es auch immer herkommt. Und dann hat sie gesagt, so, für diese Aktivitäten gibt es Geld, bewerbt euch. Mhm. Und dann hat sie gesagt, für andere politische Forderungen, die ihr jetzt nach vorne gestellt habt, aus welchen Gründen, gibt es aber gerade keine Etats. Da muss ich jetzt Anträge für schreiben, da müssen wir bestimmte Prozesse in Gang setzen. Das Geld gibt es in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Das heißt, was hat sie gemacht? Sie hat mit dem Möglichen gearbeitet. Und das ist eigentlich das, was ich auch mal so cool finde, dass ich mal denke, auch da Effectuation, was ist gerade los? Was können wir jetzt realistischerweise machen? Und wir können im Moment bestimmt uns abstimmen mit Wirtschaftsministern in der EU, möglicherweise auch mit den USA. Aber wir sollten auch die Schwellenländer nicht vergessen, dass bestimmte Ziele für uns alle jetzt relevant sind. Ich war gerade in Saudi-Arabien. Viele hassen dieses Land auch zu Recht, weil Frauenrechte und so weiter schwierig da. Also der Kronprinz, der da im Moment gerade die ganze Politik macht, hat da die Vision 2030 entwickelt, wo er gesagt hat, 2030 wollen wir ein Land sein, was nicht mehr abhängig ist von Ölressourcen. Und alles, was Saudi-Arabien davon hilft, nicht von Öl abhängig zu sein, unterstützt er. Das heißt, er hat innerhalb kürzester Zeit alle Frauenrechte pro forma den Männern gleichgestellt, inklusive Vergewaltigung der Ehe verboten. Das heißt, formal ist dieses Land so modern, fast schon moderner wie Deutschland. Jetzt ist die Kultur natürlich nicht so modern. Es gibt ja auch noch eine Schattenseite. Aber ich wollte einfach nur sagen, weil der einfach dieses Ziel hat, wir wollen unabhängig vom Öl sein. Und der braucht die Frauen, weil 50% der Bevölkerung kann im Moment nicht arbeiten, weil die Frauen nicht Auto fahren durften, weil die Frauen zu Hause bleiben sollten, weil sie eine bestimmte Art, sich zu kleiden hatten, weil die Männer Macht über sie hatten und nach anderen Systemen und Kriterien entschieden haben. So, und jetzt wird auf einmal die Gesellschaft modernisiert, damit diese Ziele erreicht werden können. Und das Gesundheitssystem wird modernisiert. Und also ich kenne wenige Länder, wo so viel digitale Möglichkeiten sind. Alles geht über Apps, alles geht über Tools. Das alltägliche Leben ist so schnell zu regeln, viel einfacher als in Deutschland. Dann haben sie an anderen Stellen wieder Bürokratie. Aber ich finde es interessant zu sehen, wie Länder, die wirklich einen Veränderungswillen haben, aus der Not heraus es hinkriegen. Und wir haben keine Not.
Aber wir haben, ja, uns fehlt auch gerade dieses, du hast gerade von diesem großen Ziel gesprochen, also dann Unabhängigkeit, man spricht in dem Kontext, oder Jim Collins hat den Begriff ja auch geprägt, Big Hairy Audacious Goal, also das BHAG, das uns heute schon dazu dient, die Realität zu stretchen und uns wirklich nach einem Ziel zu sehnen oder ein Ziel erreichen zu wollen, ist wie ein Leuchtturm am Ende des Horizonts. Genau. Ist, ne? Und ich glaube, das fehlt so.
Das fehlt uns auch. Deshalb Zukunftsnarrative haben wir nicht. Ne? Ich habe ja vor einigen Jahren mal mit ein paar Mitstreitern so eine Initiative gegründet, wo wir Zukunftsnarrative erzählt haben mit Unterstützung von Leuten über Social Media und so. Es war ganz cool. Und weil wir eben auch fanden, es gibt eigentlich nichts, worauf man sich freut in der Zukunft. Die Zukunft ist wirklich wie so ein dunkler Moloch. Oh, es wird schrecklich werden. Ne? Das wird kein Wasser geben. Die Luft ist verpestet. Es wird heiß sein. Die Leute werden keine Jobs haben. Wir werden in Armut zerfallen. Ne? Diese dystopischen Bilder sind ja so präsent. Aber es gibt überhaupt gar keine Bilder über eine Zukunft, wo wir mittels Technologie und KI es schaffen, ne, um wieder umweltschützende Maßnahmen zu generieren, dass Menschen andere Jobs machen oder vielleicht sogar weniger arbeiten, aber trotzdem eine gesicherte Existenz haben, weil nämlich dann die Agenten für sie arbeiten. Dann bekommt der Agent das Geld, ne, und ich selber kann irgendwie mehr an meiner Hängematte denken. Also wie gesagt, es gibt ja so viele Möglichkeiten, die wir uns nur nicht vorstellen können, aber sie sind ja da.
An all die Changemakerinnen da draußen, was ist dein Appell?
Nicht aufgeben, weitermachen und mit anderen sich austauschen, verbünden. Also ich bin gerade jetzt in München, weil ich morgen in so eine Masterclass über Caring Communities mache. Da geht es eigentlich Safe Places, Spaces für Frauen. Aber ich glaube, so eine Caring Community aufzubauen mit Menschen, die man kennt, wo man im geschützten Raum erstmal bestimmte neue Ideen entwickelt, darüber redet, eine Strategie sich ausdenkt, in kleinen Kontexten versucht, kleine Veränderungen hinzubekommen und dann, wenn es gut funktioniert, aus dem geschützten Raum, aus den Caring Communities raus in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich glaube, das ist ein Weg. Also erstmal mit den Menschen anfangen, mit denen man gut kann, denen man vertraut, und wenn es gut funktioniert, dann als Best Case rausgehen und laut sein. Ich glaube, das ist das Einzige, was geht.
Laut sein?
Ja, dann ja. Na, erstmal vielleicht ein bisschen stiller anfangen, bis man so einen Plan hat.
Finde ich schön, dass du das sagst. Ich glaube auch so dieses, was mich auch umtreibt, sind so zwei Begriffe, die ich schon eine ganze Weile im Kopf habe, wenn wir auch über Communities, ich meine, es ist mein Daily Business, mit Nushu natürlich nachdenke. So dieser Begriff der Verbundenheit, also das, was mir eben auch so wichtig war im Austausch und im Dialog, es gibt diesen Moment, wir sind gerade in Verbundenheit, wir sprechen, wir nehmen uns
genau
wahr, so, ne?
Genau.
Wir sind in Verbundenheit und das ist einfach was, wo wir in den letzten Jahren, glaube ich, auch zu schnell gedacht haben, ja, digital, das können wir alles hinkriegen, ne? Es fühlt sich jetzt anders an. Natürlich geht das auch, aber so diese echte Verbundenheit wirklich wieder zuzulassen, im Austausch miteinander zu sein, mit allen Höhen und Tiefen. Und das andere, der andere Begriff, der mir da auch eingefallen ist, und das passt so gut zu dem Titel deiner Masterclass morgen, wo du gesagt hast, Caring Communities, ist der Begriff behütet. Mhm. Behütet ist für mich so ein ganz
schöner Begriff. Ich kriege gerade Gänsehaut. Ich liebe ihn.
Ja, ich liebe ihn auch. Und ja. Er wird überhaupt nicht mehr, ich weiß gar nicht, wo
der Meine Mutter hat immer gesagt, bleibt behütet. Ja. Also bei uns hat das war ein ganz wichtiger Begriff in der Familie.
Und dieses behütet, ja. So dieser Schutzraum, der irgendwie von einer Wärme ausgeht, das hat irgendwie was von Vogelnest, von Wärme, wo aber auch das Vogelnest, das Ei, das braucht auch die Wärme, so und dann
kriegen. Ja, und das ist wie so ein Inkubator.
Richtig.
Ne? Man geht ja irgendwann raus.
Richtig.
Aber erstmal musst du ja im geschützten, behüteten Raum etwas entwickeln können.
Genau. Und das ist auch so ein Begriff, der bei mir total resoniert. Ich weiß auch nicht, wo der hin ist. Das ist so ein ganz wichtiger Begriff eigentlich so im Miteinander. So behutsam, behüten.
Überhaupt ist ja diese Verbundenheit sehr verloren gegangen. Und ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, aber so wie ich das erlebt habe, gerade in diesem Innovation-Kontext, in dem ich in den letzten Jahren unterwegs war, da war das ja auch dann bei den Calls so, dass wir klar schon so einen Icebreaker hatten, so eine Frage, auf die wir dann alle eingegangen sind. Aber es wurde ja nicht mehr geklönt. Es gab ja keine Zeit für Austausch oder ein bisschen Smalltalk, gar nicht. Oder dass man fragt, wie es Leuten ging. Es ging sofort los mit Arbeit, weil du hattest nur 30 Minuten als als Zeitblock oder eine Stunde oder wie auch immer. Und die ganze Zeit musste immer genutzt werden für die Arbeit. Und ich habe so den Eindruck gehabt, dass ganz viele Menschen innerlich sich total zusammengefallen sind, weil sie eigentlich nur noch als produzierende, beitragende Wesen gesehen worden sind, aber gar nicht mehr als Menschen. Und man wusste gar nicht, was diese Person noch wirklich beschäftigt. Bis hin zu, dass man gar nicht wusste, wie lebt die, wo lebt die. Ne? Also gerade wenn du an mehreren Standorten bist, in welchem Standort ist die Person, wie ist ihr Privatleben.
Genau.
Ne? Und dann irgendwann hast du da irgendwie 100 tolle Kollegen und Kolleginnen, aber du weißt eigentlich nichts über die, außer wie sie arbeiten ne? Oder was sie besonders gerne machen.
Ja.
Und das fand ich jetzt, also das ist nicht die Art von Innovation, die ich gut finde. Das ist für mich übrigens auch nicht New Work. Mhm. Und so dieses Zurück wieder, dass man sich austauscht, also mir geht es jetzt nicht um Labern, mir geht es auch nicht um sich positionieren, wer am meisten redet, nimmt den meisten Raum, ist am wichtigsten, ne? Sondern so dieser wirklich verbundene Austausch, was du gerade gesagt hast, das fehlt mir schon. Mhm.
Und weißt du, ich glaube, wir hatten ja vorhin eine neue Definition des Leistungsbegriffs. Also es ist ja eigentlich nicht so cool, die ganze Zeit busy zu sein. Und gleichzeitig, du hattest ja vorhin auch die These, vielleicht sind auch die meisten gar nicht so busy wie eigentlich, ne? Wie es eigentlich scheint. Oder wie es der Kalender von mir aus mit 100.000 Blockern scheinen lässt.
Na denke, gut, aber wenn du 8 Stunden Calls am Tag hast, was kommt dabei dann raus unterm Strich?
Das meine ich ja, da sind wir wieder in der Aktivität und nicht im Ergebnis. Und es ist doch, also diese Latte an internen Calls, die in vielen Unternehmen zum Daily Business gehören, wo die Leute aber nie, auch gar nie, auch nur einen Sprachbeitrag leisten, sondern eigentlich wie jetzt, hallo da draußen, in einem Podcast dabei sind und es eigentlich total egal ist, ob sie am Start sind oder nicht. Und würde das wegfallen oder würde man da einfach ich weiß auch nicht, was dahinter steckt, aber wir brauchen, da müssen wir genauer hinschauen.
Ich weiß schon, was dahinter steckt, da steckt die Hierarchie dahinter, ne? Weil jeder möchte dabei sein, jeder möchte mitreden können, jeder möchte gesehen werden. Es geht auch so ein bisschen um Politik und Macht, ne? Also wenn du nicht eingeladen wirst, bist du unwichtig. Also das sind diese ganzen alten, versteckten Mechanismen, die man eigentlich gar nicht mehr ansprechen mag, weil sie inzwischen so peinlich sind, die aber immer noch so das Leben von Menschen bestimmen. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt auch keine gute Lösung für, aber deshalb, also ich bin im Moment so radikal, dass ich denke, wir müssen einfach die Kraft haben, uns dem zu entziehen und anders zu arbeiten, da wo es geht. Und wenn du Teamlead bist, wenn du in der Lage bist, etwas zu ändern und im innovativen Feld bist, nutze die Möglichkeiten. Und deshalb für mich ist Innovation und New Work und Agilisierung und Scrum und Design Thinking, so, das ist für mich nicht alles dasselbe. Manche Dinge funktionieren da in dem Kontext, was ich jetzt meine, ganz gut und manches nicht. Für mich ist es wichtig, Verbundenheit, Intuition, Reflexion, Freude bei der Arbeit, Aufbruchsstimmung, dass man denkt, oh geil, mal gucken, was morgen passiert. Das sind die Dinge, die mich beschäftigen, weil das sind Innovationstreiber.
Danach kann nichts mehr kommen, Christiane. Ich danke dir herzlich dafür, dass du unser erster Gast hier im Real Talk Format in dem Podcast warst. Du bist einfach ein wortgewaltiges Gewitter und ich liebe es, mich mit dir auszutauschen. Du redest mindestens genauso schnell wie ich. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich hoffe, ihr da draußen seid mitgekommen. Man hat uns bloß nicht auf doppelter Geschwindigkeit, wenn ihr
man das kann sagen, leider gibt es nicht 0,5.
Ja, genau.
Das bräuchte ich noch, so eine richtig langsam Einstellung.
Genau, das gibt es leider nicht. Also bitte verzeiht, falls es zu schnell war, aber da ist so viel Pickepacke drin, wie ich finde. Danke, dass du uns an deinen Gedanken teilhaben lässt und dass du Nushu so intensiv begleitest über die Jahre, und ich freue mich auf alles, was kommt.
Und schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich über jede Nushu und ich hoffe, dass ich ganz viele von euch noch kennenlernen werde, wenn ich euch noch nicht kenne. Bis so ganz bald, ich. Hoffe ich.
Danke.
Das war es wieder von Female Business, der Nushu Podcast. Wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst und wieder spannende Insights bekommen willst, dann lass uns doch ein Abo da. Jeden Montag kommt eine neue spannende Folge heraus. Und wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst, dann freuen wir uns so mehr. Bis dahin, wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.